Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und für diese Folge sind wir mal wieder als Team unterwegs in einer Tischlerei, denn heute mit dabei ist meine Kollegin aus der Öffentlichkeitsarbeit von Tischler NRW, Monika Diekmann. Hallo Monika.
Hallo Jens und hallo an alle, die uns zuhören.
Ja, Team ist ein gutes Stichwort, denn genau darum soll es heute gehen, um die wichtigste Ressource, die es in einer Tischlerei gibt, nämlich das Team. Wie gelingt es, dass eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Betrieb als Team zusammenwachsen? Was können Chefs und Chefinnen tun, damit unterschiedliche Charaktere mit verschiedenen Stärken und Bedürfnissen miteinander harmonieren und eben nicht nur im, sondern auch am Unternehmen arbeiten? Ja, und wie hält man sein Team so fit, dass man dafür sogar als Deutschlands gesündester Handwerksbetrieb ausgezeichnet wird? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben wir uns auf den Weg nach Steinfurt gemacht und befinden uns nun in den Räumen der Firma Palstring, die sich mit einem insgesamt rund 70-köpfigen Team auf die Planung und Fertigung von hochwertigen Küchen spezialisiert hat. Zwei Personen aus diesem Team sitzen uns jetzt gegenüber. Das ist zum einen Tischlermeister und Geschäftsführer Oliver Palstring und zum anderen seine Tochter Alicia Palstring, die seit 2018 mit im Betrieb tätig ist und ja als Personalreferentin einen guten Überblick über das Team hat. Hallo Frau Palstring, hallo Herr Palstring.
Hallo Frau Diekmann und Herr Südmeier, hallo. Freut mich auch, hierbei sein zu können.
Ja, hallo. Total schön, dass es geklappt hat. Freut mich total. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird.
Ja, das sind wir auch. Und ja, wir starten mal mit Herrn Palstring. Herr Palstring, vor knapp 10 Jahren haben Sie gemeinsam mit Ihrem Bruder Holger die Leitung des Unternehmens von Ihrem Vater übernommen und führen die Tischlerei jetzt mittlerweile in der 4. Generation. Ja, wie teilen Sie sich die Geschäftsführungsaufgaben eben in Ihrem Duo, in dem kleinen Team auf?
Ja, genau, also ich selbst bin Tischlermeister, mein Bruder ist Elektromeister. Wir haben vor 10 Jahren jetzt nicht klassisch die Firma jetzt komplett übernommen, sondern wir sind schon 2001 in die Geschäftsleitung eingestiegen. Ich habe selbst ja auch die Ausbildung bei uns hier im Hause gemacht und bin da so auch hineingewachsen. Unser Vater hat uns da eigentlich auch immer sehr viel Freiraum gegeben, auch Entscheidungen treffen zu können. Und die Kombination Elektromeisterhandwerk und Tischlermeisterhandwerk passt da sehr gut zusammen. Den betrieblichen Ablauf, betriebliche Abläufe, alles, was wir so im Unternehmen ist, das ist im Grunde mein Punkt oder meine Arbeit. Und mein Bruder, der ist im Bereich des Vertriebs. Wir sind jetzt aktuell auf einer Messe, auch in Hannover, wo wir ausstellen, wo er dann unterwegs ist. So habe ich dann hier die Möglichkeiten, innerbetrieblich Entscheidungen oder Motivationsaspekte oder wie wir es gleich sehen können, was wir hier so machen. Ja, Umgang miteinander und untereinander. Und wir haben schon gesagt, 4. Generation. Wir haben nächstes Jahr das 100-jährige Betriebsjubiläum. Und ja, mit meiner Tochter ist die 5. Generation auch jetzt hier schon im Unternehmen. Und von meinem Bruder, die Tochter ist jetzt auch bei uns hier im Unternehmen als 5. Generation. Und der Sohn meines Bruders ist auch hier im Unternehmen, der gerade seine Tischlerausbildung gerade aktuell im 3. Lehrjahr verrichtet.
Als Sie beide das Ruder dann ganz fest in die Hand genommen haben, haben Sie eben gesagt, so, wir wollen den Betrieb grundlegend ja mal auf links krempeln beziehungsweise neu strukturieren und eben auch optimieren. Was haben Sie da gemacht und ja, wie sind Sie daran gegangen?
Genau, also ich habe ja die Ausbildung bei uns im Unternehmen gemacht und man geht halt auch jeden Tag durchs Unternehmen und schaut, welche Möglichkeiten da sind, sieht halt auch bestimmte Engpässe. Wir haben ein Team, wir haben einen Altersdurchschnitt, wir sind bei knapp 39 Jahren Altersdurchschnitt, also auch ein junges Team. Und wir unterhalten natürlich uns untereinander, welche Möglichkeiten da sind, wie wir auch zukünftig uns aufstellen können. So diese Aufgabenstellung für die Zukunft, was bedeutet das? Viele sprechen immer dieses Riesenthema Digitalisierung an. Das ist für mich eine Digitalisierung, das ist das Handy in der Tasche. Das ist schon Digitalisierung. Aber es kann ja nicht sein, dass wir eine Werkstatt im Grunde komplett nur noch digital haben, sondern wir arbeiten mit der Hand. Das Handwerk, die Handarbeit ist das Wichtigste, was wir im Grunde überhaupt haben und was wir machen können. Und vor 10 Jahren haben wir jetzt nicht die gesamte Firma umgestellt, würde ich mal sagen, aber wir haben das Dach abgenommen und einmal auf den Kopf gestellt, umgedreht, alles raus und alles wieder reingestellt. Tatsächlich ist es so, dass Arbeitsabläufe komplett neu geprüft wurden. Tischler NRW, darf ich auch durchaus sagen, hat uns da unheimlich stark geholfen. Wir sind aber auch mit der Handwerkskammer, die IKK, Krankenkasse, IKK Klassik oder auch verschiedene andere Bereiche uns da unterstützt haben und geholfen haben. Und wir haben uns auch externe Unterstützung dazugeholt. Also auch von Unternehmensberatern, Betriebsberatern, Das Ganze haben wir uns dann angeschaut, haben dann im Grunde einen sehr guten Lösungsansatz gefunden und haben das dann tatsächlich auch umgesetzt. Das heißt, die gesamten Abläufe des Unternehmens verändert. Das geht schon mit den Gesprächsabläufen los. Wer ist wo zuständig? Wer bespricht was mit wem? Also das heißt, wir haben nicht nur die Investitionen der Maschinen gemacht und die Abläufe geändert, rein vom Ablauf des Materialflusses, sondern auch die Gesprächsabläufe. Wir haben eine Qualifikationsmatrix erstellt. Kannte ich vom Namen her nicht. Es war so, dass wir einfach geschaut haben, welcher Mitarbeiter wo zuständig ist und wo wer welche Stärken hat oder auch Stärken haben kann. Aus diesen Gesprächen heraus und auch aus dieser Charakterisierung der eigenen einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin haben wir gesagt, wie können wir dann verschiedene Abläufe verbessern und in welchen Bereichen ist er gut oder stark oder wo hat er Interesse? Und daraus hat sich ergeben, dass ein Mitarbeiter, der beispielsweise im Bereich der CNC zuständig ist, dass er auch die Kantenmaschinen bedienen kann, dass er die Säge bedienen kann, dass er bestimmte handwerkliche Arbeiten machen kann, Endfertigung, Endkontrolle, Korpusmontage. Und das haben wir aufgeteilt. Und durch diese Aufteilung hat sich dann Folgendes ergeben, dass wenn Engpässe da sind, dass die Kollegen reagieren können und dann den anderen Mitarbeiter unterstützen können. Jetzt war aber die Frage, wie bekomme ich die Kommunikation hin? Dass der eine Mitarbeiter weiß, der hat einen Engpass, den muss ich unterstützen. Und der andere Mitarbeiter, der natürlich merkt im hohen Kopf, dass er schon diesen Stress hat, wie kann er da unterstützen? Und da haben wir ein Ampelsystem für uns entwickelt. Jeder Mitarbeiter bei uns im Haus hat ein iPad. Das ist ein Programm, das wir selbst für uns geschrieben haben. Der Mitarbeiter, der eigentlich schon in der nächsten Kommission sein sollte oder in den nächsten Sachen bearbeiten sollte, der kommt in einen roten Bereich, bekommt es aber selbst gar nicht mit. Und der Mitarbeiter, der die Folgeposition hat, also der jetzt im Prinzip eigentlich schon mit dem weiteren Material den nächsten Arbeitsschritt eigentlich machen wollte, der sieht, dass der Kollege im Vorarbeit, dass er in Rot ist. So, und jetzt greift die Qualifikationsmatrix. Das heißt, der Kollege, der jetzt die Ampel auf Gelb oder Grün hat, Grün heißt, der ist fertig, Gelb heißt, der müsste jetzt damit anfangen. Der kann dann selbst für dich entscheiden, dass er dann dem Kollegen hilft, der im roten Bereich ist. Hört sich etwas komplizierter an, ist aber dann tatsächlich auch sehr einfach gehalten. Also im Grunde, der Kollege, der die nächste Arbeit hat, sieht, dass er jetzt diesen Folgeauftrag bearbeitet, hat den aber nicht. Er braucht den gar nicht suchen. Er braucht doch gar nicht ins Lager gehen, den Auftrag suchen, sondern er sieht, der Kollege vor Kollege ist in Rot und weiß dann, da zu unterstützen. Früher war es so, dass der Betriebsmeister dann losgegangen ist und vielleicht auch mal mit dem hochroten Kopf durch die Werkstatt gegangen ist. Das haben wir heute nicht mehr, weil jeder weiß genau, welche Aufgaben wo sind und wo auch ein bestimmter Stress ist oder irgendwelche Probleme sind, wenn irgendwelche Dinge nicht fertig werden. Und Materialien, dass Materialien vor Ort sind. Der Materialfluss im Unternehmen, das sind wahnsinnig Gelder, die da unterwegs sind. Das heißt, wenn jeder mal einfach bei sich schaut, nicht nur einfach die pauschalen Gemeinkosten nimmt, sondern auch immer die Materialkosten mal sieht, die im Unternehmen unterwegs sind. Das jeder von uns macht, ja, vielleicht, also wir machen also auch diese monatliche BWA, aber auch dieser Jahresabschluss, da haben wir dann einen Materialaufwand, den man pauschal kalkuliert. Aber dieses freie Material, was im Unternehmen im Fluss ist, das ist das Interessante. Und bei diesem Flussmaterial, was im Grunde läuft, Defekte oder Rückgaben, die werden oftmals so gar nicht betrachtet. Da haben wir festgestellt, dass das Material einmal A, beim Mitarbeiter sein muss, dass er im Grunde weiterarbeiten kann, dass das Material aber verfügbar ist. Das heißt, wir haben also bestimmte Regelungen mit unseren Lieferanten gemacht, die auch eigentlich ganz einfach gelöst sind, aber man muss das halt lösen. Man muss also einmal rangehen, dass der Kollege alles zur Hand hat und dass Rückläufe funktionieren. Das heißt also, defekte Bauteile, die wurden früher halt in die Ecke gestellt, eigentlich auch so, wie es eigentlich oft üblich ist, dass irgendwo im Lager dann irgendeine Ecke ist, wo die defekten Sachen hinkommen. Nee, heute gibt es, haben wir Rückläufe, das heißt, die Sachen werden gesammelt und dann im Prinzip dem Hersteller, dem Lieferanten wieder zur Verfügung gestellt. Wir haben für Lieferscheine, wenn ein Kommissionsartikel kommt, haben wir eine rote Akte, sodass wir dann auch im Jahresabschluss, im Jahresgespräch mit dem Vertreter sagen können, hier und da haben wir gesehen, dass die Materialien defekt waren und dass wir dort Gutschriften bekommen haben oder auch haben möchten. Und die Verfügbarkeit halt der Materialien ist dann der Punkt, wie lange haben die Lieferzeit, die Lieferanten, wie schnell ist es zu bekommen, wie schnell kann ich das per Express bekommen. Und das ist halt auch im Grunde dann einfach eine Darstellung des Materials, das halt kennenzulernen, mit dem Einzelnen umzugehen. Und das sind eigentlich diese Punkte, die wir vor 10 Jahren so kurz mal beschrieben
haben. Im Überblick, genau.
Jetzt, Sie hatten das Ampelsystem erwähnt, Rot, Gelb, Grün. Wie ist das? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Mitarbeiter dann auch manchmal nicht so ehrlich sind oder weil sie vielleicht Sorge haben, dass ihre Ampel zu oft auf Rot springt. Wie ist das? Wie ist die Akzeptanz der Ampel bei Ihnen im Betrieb durch die Mitarbeiter?
Ja, genau. Das ist tatsächlich interessant. Also im Grunde genommen auch gerade die Akzeptanz, das umzusetzen. Also das eine ist ja so, wie es jetzt läuft. Da kann ich ja gerne was zu sagen, aber auch, wie wir es umgesetzt haben. Denn es ist natürlich schwierig, als Mitarbeiter das auch zugestehen, dass man im Grunde jetzt nicht fertig geworden ist. Ja, früher haben wir einen Wochenzettel gehabt. Da standen die Sachen drauf, die dann gefertigt werden müssen. Ja, dann muss halt länger gearbeitet werden oder also man muss halt irgendwie damit fertig werden. Und das ist im Grunde eigentlich genau der Punkt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erklären, dass es ein Vorteil ist. Ein roter Punkt bedeutet nicht, dass er es nicht kann oder nicht fertig geworden ist oder was auch immer, sondern einfach nur, dass er im Rückstand ist. Und dafür brauche ich auch gar nicht genaue Eigenschaften, sondern einfach nur, dass er in dem Bereich jetzt einfach eine Unterstützung benötigt, sei es einfach nur zwei weitere Hände oder im Grunde auch maschinentechnisch, dass bestimmte Dinge vorbereitet werden müssen.
Ja, ich muss sagen, ich persönlich merke es immer ganz oft in Vorstellungsgesprächen. Da läuft es meistens so ab, wir setzen uns zusammen, dann gehen wir einmal eine Runde durch den Betrieb und wenn ich diese Thematik dann erkläre oder auch visuell zeigen kann am iPad, dann merke ich immer oder ich stoße dann immer ganz oft auf Lob dafür. Und das nimmt halt auch, gerade für die Mitarbeiter, es nimmt Druck raus. Es ist eine Leichtigkeit. Eine Ampel, denkt man ja, so wie Sie das ja auch hinterfragt haben, dass das eben Druck gibt. Also dass die Leute denken, oh, und ich muss schnell und durch diese Schnelligkeit passieren mir eventuell Fehler. Nein, gar nicht. Also es nimmt den Druck eher. Es bringt eine Leichtigkeit rein, weil im Handwerk es ja eigentlich wirklich so ist, so wie es ja auch eben damals war, dass keiner, außer vielleicht der Meister im Betrieb, wusste, was morgen ansteht. Und jeder ist morgens gekommen und wusste nicht, wie lang der Tag eventuell wird und auch, wo ich anfangen muss, was sind meine Aufgaben, was halt eben die Leute unter Druck gesetzt hat oder auch so unruhig gemacht hat. Und das ist jetzt eben nicht und auch gerade dieser Vorteil bei der Ampel, den ich auch ganz stark sehe und auch immer als Feedback bekomme, ist, dass der Kollege gar nicht mehr nach Hilfe fragen muss. Also man denkt ja, oh nein, andere Leute können vielleicht sehen, ich bin im Rot. Aber genau das ist der Punkt. Die Leute sehen das, die Leute unterstützen einen. Das heißt, ich muss gar nicht zu dem Kollegen gehen und sagen, oh, könntest du bitte eventuell, sondern der Kollege sieht das und kann von sich selbst auf mich zukommen, sagen, hey, ich habe gesehen, du brauchst Unterstützung. Und das ist immer total schön, damit anzusehen, dass die Leute dann auch eben ja sich darüber austauschen und miteinander arbeiten, was ein ganz wichtiger Punkt ist.
Das hat aber dann sicherlich ganz viel auch mit einer Fehlerkultur zu tun, die sicherlich auch in anderen Bereichen dann bei Ihnen eine Rolle spielt.
Ja, also grundsätzlich haben wir sehr flache Hierarchien, würde ich hier behaupten. Und die Fehlerkultur ist bei uns ganz klar, das versuchen wir auch vorzuleben und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Vor Fehlern muss keiner Angst haben und ich finde es immer nur wichtig, dass wenn Fehler passieren, dass darüber nachgedacht wird, dass wir einem vielleicht im besten Fall nicht nochmal passieren. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt eine Fehlerkultur pflegen würden, so geht gar nicht und direkt ein Personalgespräch, das ist einfach ein komplett falscher Ansatz. Und ich glaube, das Feedback, dass wir das eben gut vorleben, ist halt auch eben einfach, dass wir halt eine sehr geringe Fluktuationsquote haben, ist da, glaube ich, einfach das Feedback, was wir kriegen. So, dass wir da gar nicht nachfragen müssen, sondern das halt eben an solchen Dingen sehen.
Also Feedback, das hört sich immer so, ist immer so leicht gesagt. Aber haben Sie da auch bestimmte Strukturen etabliert, dass Sie ganz gezielt Feedback geben? Oder was verstehen Sie unter Feedback?
Ja, also wir haben die klassischen Feedback-Gespräche, die halt jedes Unternehmen eigentlich machen sollte. Aber es kommen auch aktiv die Kollegen auf uns zu, die sagen, das ist top oder das gefällt uns total. Andersrum sagen sie auch, da kann mein Vater gleich was zu erzählen zu den KVPs. Machen die uns auch drauf aufmerksam.
KVP?
Genau, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Da darfst du jetzt gleich gerne reingreifen. Aber da merkt man das dann schon auf jeden Fall.
Sie hatten das jetzt gerade angesprochen, KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Sie hatten vorhin das beschrieben, wie Sie die Strukturen und Prozesse hier optimiert haben. Optimierung heißt ja, sich nicht dann auf dem Status quo auszuruhen oder möglicherweise dann auch alte Gewohnheiten wieder einreißen zu lassen, sondern sich eben auch kontinuierlich dem Prozess zu widmen. Wie gewährleisten Sie das?
Genau, das KVP, das haben wir eingeführt. Insofern, dass hinter jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ein Mensch steckt. Und wie kann ich diesen Menschen mitnehmen, mit einbinden? Und wir alle, die wir Mitarbeiter in Unternehmen haben, müssen das einfach mal auch zu schätzen wissen und zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg? Gehen wir den richtigen Weg? Haben wir bestimmte Möglichkeiten? Haben wir Möglichkeiten der Verbesserung? Und das sind eigentlich auch einfache Gespräche. Aber der Punkt ist dann wieder, diese Gespräche gehen dann halt auch in einer Woche halt verloren. Und wie können wir das im Prinzip wieder strukturieren? Und diese Strukturierung ist im Prinzip KVP, so heißt das Ganze. Aber was machen wir da? Der Mitarbeiter hat eine Idee, der sieht bei einem Produkt einen Nachteil, der sieht bei einem Material der Nachteil. Ein neuer Mitarbeiter hat einen anderen Hersteller früher verarbeitet und sieht Vorteile gegenüber einem Hersteller oder Lieferanten, den wir haben. Oder Abläufe sehen Mitarbeiter Dinge, die man da vielleicht verbessern können. Ja, und dieser Begriff kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist dann im Grunde, dass er dies einfach benennt, also sie oder er, dass es benannt wird. Und wir geben innerhalb von 5 Tagen ein Feedback, inwiefern das umsetzbar ist. Und wir werden dann den Mitarbeiter, wenn wir es umgesetzt haben, bekommt er 30 Euro. Für diese Idee, aber diese 30 Euro bekommt er nicht in Person, sondern das Team. Und das ist beispielsweise auch ganz interessant. Also Team ist zum Beispiel Montage, Produktion, Vertrieb, Arbeitsvorbereitung. Ja, und die sammeln diese KVPs im Grunde zusammen und dann machen die am Ende des Jahres zum Beispiel, dass sie sich nochmal abends treffen, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und solche Dinge werden dann damit organisiert und auch bezahlt. Und so haben wir dann auch wieder einen Teamspirit-Halter mit drin. Ne? Und das ist halt genau der Punkt. Ich spreche nicht einen Mitarbeiter an, der in seiner Position ist, sondern ich spreche halt den Menschen dahinter an und der halt auch einen sehr weiten Background hat, eine sehr große Welt hinter sich hat. Das heißt also, der ja auch im Prinzip, wir sind Handwerker, Tischler, die auch mit anderen Tischlern sich unterhalten. Und im Prinzip, das Leitwort ist dann dieses KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, und das hört sich komplizierter an, als es ist.
Sie hatten das gerade schon angesprochen, Sie sorgen eben auch dafür, dass der Zusammenhalt im Team gesteigert wird. Was sind noch weitere Maßnahmen, die Sie da so...
Also da kann, genau, da kann meine Tochter was Gutes zu sagen. Ich glaube, der Schwimmbad-Party-Ausschuss, den können wir vielleicht mal hier...
Wir haben jetzt, das kam auch durchs BGM, sind wir jetzt ganz...
BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement.
Gesundheitsmanagement, ja. Genau. Kommen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drauf, auch ein ganz spannender Punkt. Haben jetzt einen Party-Ausschuss. Was total cool ist, die Kollegen treffen sich privat, haben sie vorher auch immer schon gemacht, aber immer in Grüppchen, also die Produktion unter sich, die Montage unter sich, die Leute, die im Büro sind unter sich. Und was auch total super ist und was mich auch immer total freut, dass die Leute auch in ihrer Freizeit aktiv Zeit miteinander verbringen. So bei der Arbeit ist es nun mal gezwungen, sage ich mal ganz blöd, man sucht sich die Kollegen meistens halt einfach nicht aus. Und wenn ich mitkriege, dass sie sich privat treffen, freut mich das immer total, weil das zeigt ja auch, dass sie die Leute gerne mögen, auch gerne mit ihnen arbeiten. Und das unterstützen wir auch ganz doll. Und dieser Partyausschuss, von dem ich gerade gesprochen habe, ist ein Ausschuss hier aus dem Unternehmen, der sich zusammengetan hat. Die haben ein Jahresbudget und die treffen sich privat, auch ganz ohne die Geschäftsleitung, was ich auch total wichtig finde. Also abgesehen von Weihnachtsfeier, After-Work-Partys und Co., die wir veranstalten, treffen die sich zusammen und machen irgendwie Freizeitaktivitäten. Das freut uns total, weil ich finde, dass das heute auch eben, auch wenn es in der Freizeit passiert, den Zusammenhalt im Team einfach stärkt.
Herr Patzring, wir haben jetzt schon relativ viel gehört. Zusammenhalt im Team, das ist natürlich für den Arbeitsprozess wunderbar wichtig. Sie gucken natürlich aber auch ja mit einem wirtschaftlichen Auge da drauf. Jetzt ist es so, dass Sie mit der gleichen Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Grunde fast doppelten Umsatz machen wie vor dem Optimierungsprozess. Können Sie noch mal so ein bisschen skizzieren, welche Maßnahmen und Stellschrauben dazu geführt haben, dass eben, ja, ich sag mal, Sie mehr aus dem Team herausholen und aber den Zusammenhalt noch gestärkt haben?
Ja, gerne. Also bei der Thematik des doppelten Umsatzes muss man natürlich mal sagen, was heißt das jetzt? Also wir reden öffentlich auch nicht über Umsätze, die wir haben, oder auch nicht über Erträge und Ähnliches, sondern können aber eigentlich so prozentual die Zahlen vergleichen, also was Personal angeht oder Material angeht. Bei der Verdoppelung des Umsatzes ist eigentlich der Hintergrund, dass wir in weiteren Bereichen uns aufgestellt haben. Also das hat, ich nehme jetzt mal Corona, das kam halt dann auch damals, dass halt nur der reine Küchenbau, wofür wir bekannt sind, wir firmierten früher über Palstring-Küchen. Dann hieß es, wir können auch Badezimmer. Dann haben wir gesagt, gut, dann heißen wir jetzt Palstring-Küche, Bad und mehr. Dann hieß es, ja, wir machen auch Großküchentechnik, wir machen Apartments und solche Dinge. Dann haben wir gesagt, wir firmieren jetzt nur noch über Palstring. Dann sind wir nicht irgendwo in einem Bereich rein charakterisiert. Und wie schafft man das, diese Umsätze erstmal natürlich zu bekommen? Das ist ja der Punkt. Das heißt, ich habe jetzt nicht die doppelte Anzahl an Kunden, die Küchen haben wollen, sondern ich muss mich breiter aufstellen. Und das sind andere Produkte. So, und wie schaffe ich das im Grunde? Eine Tischlerei, in der wir handwerklich arbeiten, im Grunde einen höheren Durchfluss zu bekommen. Und jetzt mal ganz frei vom Umsatz, sondern im Prinzip, wie bekomme ich das mit der Mitarbeiterzahl hin, die Dinge umzusetzen. Und das war genau diese Strukturierung im Betrieb. Das waren die Abläufe, die Arbeitsabläufe im Betrieb. Auch da darf ich durchaus sagen, ich will jetzt hier nicht immer Tischler NRW sagen, aber da haben wir halt wirklich sehr viel
Feedback von. Können Sie ruhig.
Ja, weil wir, da sind halt, ich darf das auch immer mal so sagen, das sind halt viele kluge Köpfe und die halt in unheimlich viele Unternehmen gehen. Und das einfach in Unternehmen zu gehen und dieses Feedback zu bekommen und diese Informationen zu bekommen, wie man bestimmte Dinge angehen kann. Und dann bin ich damals, das war 2016, 2017, bundesweit unterwegs gewesen. Ich bin Metallbaufirmen gewesen, Industriefirmen gewesen. Ganz gleich, wie groß oder wie kleine Firmen waren. Ganz gleich, was sie gemacht haben. Und habe angeschaut, wie die produzieren und wie die Abläufe sind, was ist zu verbessern. Ich nehme einfach mal so ein Beispiel. Wir haben Cleaning Points. Also Cleaning, ne, Sauberkeitspunkte. Die Points, das sind die da, wo die Schippe unter Besen ist. Ist auch wieder eine Kleinigkeit. Aber ich habe das im Grunde in einem großen Industriebetrieb gesehen. Da war die Struktur da. Die haben ein Schild drüber gemacht. Ein Bild vom Mitarbeiter, einen Namen neben geschrieben. Und der ist jetzt für diesen Cleaning Point zuständig, dass da abends halt auch oder über Tag die Schippe, Kehrblech, Handfeger und der Besen stehen. Das heißt, wenn die Kollegen abends Feier machen, dann haben die Arbeitsbereiche alle komplett fahrbar, wischen die Sachen eben kurz in der Mitte rein, dann fährt ein Sauger, der fährt dann im Prinzip diese Arbeitsplätze ab. Auch das ist eine Kleinigkeit. Also das sind alles so kleine Punkte. Und dann die Arbeitsabläufe, diese Sackgassenbildungen, die gibt es halt in allen Betrieben. Und das ist schwierig, das selbst zu sehen. Auch Materialfluss. Wir haben den gesamten Betrieb im Maßstab 1:20 aufgebaut. Also alle Wände, alle Maschinen, die wurden richtig hingestellt. Und dann haben wir im Prinzip eine bestimmte Idee gehabt, wie es umzusetzen ist. Und die Mitarbeiter haben das selbst erarbeitet. Das heißt, ich habe nicht gesagt, so, das ist die Firma, so machen wir das jetzt und Feierabend und du bist jetzt da und du bist da, würde jeder verrückt werden. Nee, wir haben gesagt, erarbeitet das selbst und erkennt selbst die Vorteile, die sich daraus ergeben, wie man das machen kann und was sich verbessert, wie der Materialfluss sich verändert. Und so haben wir heute die Möglichkeit, dass wir nicht mit dem gleichen Produkt im Charakter arbeiten. Das heißt, es ist nicht nur die Küche in Handanfertigung, die wir genauso machen und die auch ausgebaut wurde, sondern dass wir jetzt auch Projekte machen können. Und die Projekte wären früher gar nicht möglich gewesen, weil wir eben halt Sackgassenbildungen hatten und der Materialfluss auch nicht klar geregelt war. Das konnten wir dann verbessern, können dann heute halt in anderen Bereichen und Märkten halt.
Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, quasi so im Nebensatz, dass Sie die Mitarbeiter einbeziehen. Wie haben Sie das denn konkret organisiert? Das ist ja gar nicht so einfach. Das muss ja auch irgendwie systematisiert werden. Wie sind Sie da herangegangen?
Man muss die Dinge jetzt nicht, man sagt immer so von oben runtergeben, sondern man muss einfach schauen, wie kann ich den Menschen hinter dem Mitarbeiter, hinter der Mitarbeiterin, wie kann ich den mitnehmen? Und wir haben halt hier ein junges Team, also es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und die ja selbst auch sehen, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht so toll sind. Und ich sehe es ja bei mir auch, ich habe bestimmte Dinge, die bei mir auch nicht gut sind, wo ich einfach eine Art Sackgasse habe, wo ich einfach sage, das ist mein Arbeitsalltag, man arbeitet halt so durch, aber da gibt es ja Verbesserungen, aber die müssen einem irgendwie vor Kopf gehalten werden. Ja, und so ist es im Grunde eigentlich bei jedem. Und wenn man dann darüber spricht und schaut, was man ändern kann, dann ist es wichtig, halt den Menschen nicht zu verändern. Das macht keinen Sinn. Also nehmen Sie einfach mal, Sie haben jetzt eine Arbeit und die machen Sie 2-3 Stunden halt ganz gerne, aber so nach der 4., 5. Stunde ist das doch irgendwie alles blöd. Dann wird der Urlaub anders genommen, dann ist man öfter krank, man ist nicht motiviert oder auch einfach auch von der Laune her. Man weiß jetzt, es gibt gleich Stress oder heute oder morgen gibt es Stress. Ne? Man sieht das schon. So diese Mitarbeiter mitzunehmen und die entsprechend so zu positionieren, dass der Ablauf vereinfacht wird, da ist es auch ein Punkt, die Kollegen mitzunehmen. Wenn wir zum Beispiel diese Arbeitswechsel haben, das heißt diese Ampelgeschichte und in der Qualifikationsmatrix, dass ein Kollege aus der CNC-Bearbeitung bei der Säge helfen soll oder muss, muss er natürlich die Qualifikation haben, aber die Arbeitsplätze müssen gleich sein. Früher war es so, dass der Kollege dann von der Arbeitsplattenfertigung in die Sonderanfertigung gegangen ist. Einer hat gerufen, ne? Ich bin hier im Verleim, ich brauche meine Hilfe. Ja, wo hast du deine Säge, wo hast du deinen Akku, wo hast du deinen Schraubendreher? Und wir haben alle Arbeitsplätze gleich gemacht. Das heißt, wir haben von der Firma Festool einen Industriedesigner bei uns gehabt, der hat Arbeitsplätze designt für uns. Das heißt auch nicht, dass da jetzt irgendwelche komischen konstruktiven Geschichten gemacht worden sind. Es ging darum, dass einer, der sich mit Werkzeug auskennt, im Grunde einen gemeinschaftlichen Arbeitsplatz entwickelt, womit jeder zurechtkommt. Und so haben wir im Prinzip einmal die Werkzeuge alle gleich ausgestattet, diese Wagen alle gleich ausgestattet. Und an diesem Wagen ist dann nochmal ein arbeitsplatzspezifischer Bereich, also wo dann bestimmte Maschinen sind, die nur an diesem Arbeitsplatz sind. Und wenn der Kollege jetzt eben eine Schraube ziehen muss, dann muss er nicht suchen, wo da der jetzt seine Schrauben stehen, sondern er weiß genau, da ist die Schublade, wo die Schrauben sind. Er weiß genau, da ist die Japansäge, er weiß genau, da ist der Akkuschrauber. Also das heißt, der braucht gar nicht suchen und gar nicht fragen, sondern oder da sind die Zwingen, die sind dann klar. Und da bin ich wieder dabei, unterschiedliche Betriebe einfach mal reingehen, sich Unternehmen anschauen, egal wie groß oder wie klein man ist, egal was man macht. irgendwo sind die Probleme gleich. Da können Sie mit einem Dentallabor sprechen, da können Sie mit Taller sprechen, da können Sie mit einer Anwaltskanzlei sprechen. Es ist unfassbar, wie viele Schnittmengen es da gibt. Und wir sind ja Handwerk. Also wir sind, ja, wir haben ja gesagt, wir sind 70 Mitarbeiter. Aber das ist eigentlich egal, ob es ein 2-Mann-Betrieb sind, 5-Mann, 10- oder 70-Mann-Betrieb. Es ist in der Struktur, ist im Grunde überall dasselbe.
Und was ist da das, wo gibt es da diese Überschneidungen? In der Kommunikation zum Beispiel, kann ich mir vorstellen? Oder welche anderen Bereiche sind das denn? Die haben da ja keine CNC stehen in der Anwaltskanzlei, also normalerweise.
Genau. Ein gutes Beispiel ist da die Elternzeit. Das war natürlich bei den Mitarbeiterinnen im Grunde immer bekannt, dass dann eine Zeit lang sind die Mitarbeiterinnen nicht da. Und dann wurde das ja im Laufe der Jahre immer häufiger, dass auch die Väter Elternzeit nehmen. Und dann ist das eine, dass vielleicht Mitarbeiter auch belächelt werden, so wie jetzt Elternzeit. Und wir dann erfahren haben, dass beispielsweise die Mitarbeiterinnen, wenn die in der Elternzeit waren, sind die immer trotzdem in Betrieb gekommen. Die haben Weihnachtsfeiern, Sommerfeste mitgemacht. Die sind einfach zwischendurch gekommen, ich weiß nicht, Kuchen mal gebracht oder solche Dinge halt.
Das Baby vorgestellt.
Genau. Und bei den Mitarbeitern, die waren dann weg. Die hatten sie in der Elternzeit gegangen und sind dann irgendwann, als sie zu Ende war, sind sie dann wiedergekommen. So, und da muss man dann schauen, wie kann man das im Prinzip mit einbringen, dass die Kollegen auch, die dann aus dem Unternehmen raus sind, dass sie da dabei bleiben, ja, auch im Team bleiben und auch dieses Team-Spirit weiter haben. Und das war ein guter Vergleich zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Sachen werden unterschiedlich gesehen, aber auch da eben halt die Kollegen da unterschiedlich mitzunehmen.
Hat das denn auch Auswirkungen auf die Arbeitszeit, also auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit?
Also nehme ich mal wir haben früher Urlaubsanträge bekommen, also einen Aktenordner. Ne? Also bei 70 Mitarbeitern, das ist ja schon eine Menge Urlaubsanträge, die da kommen. Was mache ich mit diesen Urlaubsanträgen? Ich schaue, ob der eine mit dem anderen Urlaub zusammen haben kann. So, da habe ich gedacht, das können die Kollegen eigentlich auch untereinander machen. Wir haben jetzt im Prinzip ein, ich bin jetzt schon wieder bei der Qualifikationsmatrix, daraus ergibt sich ja, wer wann mit wem Urlaub machen kann oder wer wann frei machen kann. Jetzt nehme ich mal die Flexibilität der Arbeitszeit. Ein Mitarbeiter bringt sein Kind in Kindergarten, Schule, wie auch immer und muss 2 Stunden später kommen. Wichtig ist nur, dass der andere Kollege da ist. So, diese Abstimmung, die muss halt da sein. Wenn der Kollege dann einfach 2 Stunden später kommt oder er sagt, ich fange 1 Stunde früher an und heute Abend mache ich auch 2 Stunden länger, bin aber dann morgen 3 Stunden nicht da oder wie auch immer, das mit Verlaub interessiert mich eigentlich gar nicht. Also das ist ja im Grunde, das muss der Mitarbeiter ja selbst entscheiden können, ob das möglich ist an seinem Arbeitsplatz. Wenn es dann natürlich Engstellen gibt, dann bin ich natürlich wieder drin. Also dann bin ich wieder dabei und dann muss ich schauen, dass wir da eine Lösung finden. Aber das ist tatsächlich so, wir machen das jetzt seit, glaube 3, 4, 5 Jahren, dass ich keine Anträge mehr bekomme, sondern die wissen genau, wer mit wem zusammen Urlaub machen kann und wer wen ersetzen kann. Und so ist es dann auch, dass die Flexibilität haben, einmal den Urlaub selbst zu gestalten, auch wann sie Urlaub nehmen. Und dann auch, wenn die jetzt morgens mal nicht in die Firma kommen, dann sprechen das natürlich ab. Also wir müssen ja wissen, dass sie nicht kommen. Also flexible Arbeitszeit heißt ja nicht, jetzt ist die Hälfte der Mannschaft nicht da und wir können jetzt einen Laden zumachen, sondern es ist eine Abstimmung in diesen Teams. Also nicht, dass einer von allen geht, sondern der aus diesem Team dann heute nicht da ist.
Ja, genau. Nee, also die Flexibilisierung der Arbeitszeit, das ist ja Work-Life-Balance, ist natürlich irgendwie in aller Munde und auch ein super tolles, spannendes Thema. Aber in manchen Berufen einfach faktisch nicht möglich. Und ich weiß auch nicht, wie das vielleicht in Zukunft möglich sein soll. Natürlich versucht man anzupassen die Arbeitszeit. Also in den Abteilungen, die ins Homeoffice gehen können oder die halt eben Gleitzeit haben, wo das funktioniert und die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt, ist das natürlich machbar logischerweise. Aber man braucht Kernzeiten in der Produktion auch. Also natürlich, so der Ablauf kann nicht laufen, wenn 3 Mitarbeiter sich für 1 Stunde vielleicht mal überschneiden. Wir klären das, wie mein Vater auch sagte, die Kollegen klären das untereinander und dann kann es auch mal sein, dass einer ja eine Stunde ja sich das schiebt oder dass sie in Schichten arbeiten, dass einer sagt, ich komme morgens nicht, ich spare es mir an, wenn es gerade passt, dann komme ich dafür ab Mittag oder wie auch immer, aber eben komplett irgendwie Homeoffice oder sich die Dinge selbst gestalten, die Arbeitszeit selbst gestalten, ist halt nicht immer machbar.
Schon beeindruckend, wie viel so kleine und auch größere Stellschrauben so das große Ganze ergeben. Eine große Stellschraube ist, würde ich sagen, auch das Thema Gesundheit. Frau Palzeling, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, denn was nützt das beste Team, wenn über Monate lange Krankheitsphasen da sind und Leute ausfallen. Wir hatten das zu Beginn schon gesagt, Sie sind 2023 als gesündester Handwerksbetrieb Deutschlands mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet worden. Was verbirgt sich dahinter und wie kam es dazu?
Genau, also der Corporate Health Award ist ja ein Preis, so der renommierteste Preis für gutes BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Und es kam dazu, dieser Award, das Team, was sich dahinter verbirgt, hat Partner. Und in unserem Fall war es die IKK Classic. Und mit der sind wir im sehr engen Austausch, was wir hier eben verbessern können, auch gerade für die Mitarbeiter. Und da war eine Kollegin aus dem Außendienst bei uns und mit der ich mich auch sehr regelmäßig austausche. Dann hatte sie mich auf diesen Award aufmerksam gemacht und hatte gesagt, dass die halt eben Partner sind als Krankenkasse, um den gesündesten Handwerksbetrieb Deutschland auszuzeichnen, ob wir nicht Interesse hätten, daran teilzunehmen. Also da haben die selbst auch keinen Einfluss drauf, sondern das ist eine Umfrage, das ist dann auch fernab von der Krankenkasse, die wir da eben machen müssen. Dann habe ich gedacht, ja okay, also gerne, kannst du ja mal machen. Wusste auch gar nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Und dann war das ein Online-Bogen, Fragebogen. Und dann haben wir irgendwann Feedback bekommen. Nach mehreren Wochen bekam ich eine E-Mail und dann stand, ja, freut uns total, dass Sie daran teilgenommen haben. An der Umfrage waren über 500 Unternehmen, die an dieser Umfrage auch teilgenommen haben. Oder wenn nicht sogar noch mehr, also bitte mich jetzt nicht auf irgendeine Zahl hier festsetzen. Wir würden gerne kommen und einmal mit ihnen sprechen und uns das so ein bisschen mal anhören. So, und dann kamen die und da haben wir drüber gesprochen und bis dahin wusste ich auch gar nicht, wie groß das eigentlich wirklich ist. Und dann kam es halt wirklich zu einem Audit und ein Audit ist, war für uns schon eigentlich der Gewinn, was super cool ist, weil die haben dann in diesem Kreis von diesen mehreren Unternehmen haben die dann drei ausgewählt, wo die halt wirklich aktiv hinfahren, das Unternehmen analysieren und dann eben dieses Audit machen und uns dann ja Verbesserungsvorschläge in jeglichen Bereichen geben. Und da nach diesem Audit wird dann nochmal von diesen drei Unternehmen dann der Gewinner gekürt, wenn ich das so sagen darf. Und für uns war es schon super, einfach nur dieses Audit zu bekommen. Wir haben gar nicht an diesen Preis gedacht. Also das sind wirklich sehr große Unternehmen, die da halt eben ausgezeichnet werden. Ich hatte mir das dann alles vorab angeschaut und das war für uns eigentlich ganz weit weg. Und da haben wir uns gedacht, okay, so ein Audit zu machen ist ja schon einfach mal, man ist ja auch immer betriebsblind für sich selbst, wie man das ja auch immer so schön sagt. War es für uns einfach super schön und auch total spannend, dass jemand reinkommt, uns analysiert und wir dadurch einfach reflektiert werden und auch auf Dinge vielleicht angesprochen werden, die uns gar nicht so bewusst sind.
Was waren das für Dinge?
Also dieses Audit, wie meine Tochter das gerade erklärt hat, war mit 4 Personen hier und da haben wir es halt so geschaut, was wir machen und auch, ob wir das und wie wir es umsetzen. Und da kamen dann halt auch Fragen, ob wir zum Beispiel das BEM durchführen. Das kannte ich nicht. Ich habe gesagt, BEM? Was ist BEM? Nee, machen wir leider nicht. Hat er das erklärt? Ich sage, ja, doch, das machen wir. Ich wusste nur nicht, dass es so heißt. Das ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und ich kannte diesen Ausdruck halt, nicht. Und da ist es beispielsweise so, dass Mitarbeiter, die krank waren, wieder in die Firma kommen, dass wir die eingliedern. Und das ist jetzt nicht dieses, also nicht nur, dass wenn Mitarbeiter länger als 6 Wochen krank waren, dass sie stundenweise sich einarbeiten, sondern im Grunde auch, die jetzt mal 2 Wochen und 4 Wochen nicht da waren. Ob es eine Erkältung ist oder wie auch immer, oder jemand, der hat jetzt eine Bänderdehnung vom Sport, da macht es keinen Sinn, dass der direkt auf Montage fährt, sondern dass der dann vielleicht erstmal die nächsten 5 Tage im Betrieb bleibt, dass da so eingliedert wird. Denn das sind genau diese Punkte, dass Mitarbeiter eine Vorerkrankung haben und dass man die langsam wieder einarbeitet. Dass, wenn jemand eine Vorerkrankung hat, das ist absehbar, dass der dann doch vielleicht wieder erkrankt oder das Gleiche wiederbekommt. Also dass man nicht nur vom Arzt gesund geschrieben wird, sondern dass wir auch entscheiden können, doch, das ist alles wieder in Ordnung. Und das im Gespräch mit dem Mitarbeiter. Vielleicht auch noch einmal dazu, wir bekommen jährlich einen Gesundheitsbericht. Jetzt muss man wissen, wir sind halt von Unternehmen 70 Mitarbeiter. Ab einer bestimmten Mitarbeitergröße können sie das einfordern, dass sie einen Gesundheitsbericht bekommen. Den lassen wir uns jedes Jahr geben. Und dieser Gesundheitsbericht besagt, welche Krankheiten vorliegen. Nicht persönlich bezogen, also nicht auf eine Person, sondern eine Übersicht, ob viele Bänderdehnung, Knie, Gelenke, physiologische, psychologische Dinge. Und aus diesen Berichten heraus erstellt meine Tochter dann im Grunde einen Jahresablauf, welcher Punkt jetzt in diesem Jahr oder in den nächsten 2 Jahren oder in den nächsten 3 Jahren, wo wir jetzt rangehen. Und das sind dann psychologische oder physiologische Geschichten. Dann haben wir zum Beispiel eine Rückenschule, dass wir Rückenschulungen machen. Wir haben vor ein paar Jahren haben wir beispielsweise, das waren Arbeitsabläufe, das Laufen. Da haben wir hier einen Orthopädie-Schuhmachermeister gehabt, der hat jeden Mitarbeiter kontrolliert, die Schuhe, also die Arbeitsschuhe, wir stellen ja die Arbeitsschuhe, und hat den Leuten Tipps gegeben bezüglich Einlagen. Und viele tragen auch Einlagen, aber nicht in den Arbeitsschuhen. warum auch immer. Ne? Und dann hieß es, die passen nicht oder nee, oder brauche ich nicht bei der Arbeit, die trage ich halt nur privat, die Einlagen. Nee, und dann sind die im Prinzip verschrieben worden, die haben wir dann auch natürlich auch übernommen. Und dann Arbeitsschuhe, dass dann empfohlen wurde, welche Arbeitsschuhe die richtigen sind von der Größe. Dann kam heraus, dass dann nicht nur die Arbeitsschuhe halt wichtig sind, sondern auch die Arbeitsplätze. Das sind dann diese Anti-Ermüdungsplatten, Matten nennen die sich, Anti-Ermüdungsmatten. Die sind jetzt nicht nur da, dass die Leute jetzt nicht einschlafen bei der Arbeit, sondern einfach dafür da, dass ein Mitarbeiter, der einen festen Arbeitsplatz hat und sich jetzt einfach dreht. Ne? Also wenn wir uns einfach mal jetzt eine Korpusfertigung anschauen, der Kollege dreht sich nach links hin, nach rechts hin, dann sind halt in den Bändern, in den Gelenken halt viele Bewegungen drin. Nein, wusste ich natürlich nicht, dass man darüber nachdenken kann. Also, aber das kommt dann dadurch, dass wir diesen Bericht haben und sehen, dass zum Beispiel Gelenke oder solche Dinge sind, dass wir da einmal rangehen. Ja, und das wird dann mit den Partnern zusammengestellt, also auch in Verbindung auch durchaus mit der IKK, also auch mit Krankenkassen. Es gibt bestimmte Dinge, die auch viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gar nicht wissen, was Krankenkassen auch zur Verfügung stellen. Und dann machen wir es beispielsweise so, dass wir dann die Krankenkassen einladen und die machen dann hier erklären, was die machen, welche Möglichkeiten die haben, weil mich kostet das ja nichts, außer dass der halt da eine Stunde mein Mitarbeiter, Mitarbeiterin was erzählt und die Kollegen sagen, ach, wussten wir gar nicht. Ne? Und das ist eigentlich auch wieder so ein Punkt. Es gibt so viele um einen herum, die einen unterstützen und die Hilfe geben. Damit bin ich wieder bei Tischlein weh, aber auch bei der Handwerkskammer, muss ich auch sagen, oder auch bei verschiedenen anderen Partner, Partnerinnen, also dass man da im Grunde viel bekommen kann.
Frau Palzling, noch mal ganz kurz zurück zum Award. Was hatte das für Auswirkungen auch auf den Betrieb, dass Sie diesen Award gewonnen haben beispielsweise?
Ja, also bei der Verleihung war es tatsächlich so, um da anzufangen, da war ich mit meinem Vater in Bonn im vergangenen Dezember und dann kam nachher, wo das ganze Formale beendet war oder beendet wurde, kam jemand auf mich zu aus einem Vorstand von wirklich einem sehr großen Unternehmen und er sagte zu mir, ja, Frau Palzring, ist das nicht schön? Sie müssen sich nie wieder Gedanken um Fachkräftemangel machen. Und ich habe das belächelt und habe gesagt, so, ja, ne, super, toll. Und habe dann das so ein bisschen sacken lassen und ein paar Tage darüber nachgedacht und habe gedacht, was hat der damit eigentlich gemeint? Also was hat dieser Award jetzt mit dem Fachkräftemangel zu tun? Also ich konnte das in erster Linie für mich eigentlich gar nicht so zusammenstellen. Es ist aber wirklich so, wir haben jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt über Ausbildung nachdenke, jetzt im August starten, das ist somit das erste Mal gewesen, dass wir nicht aktiv geworben haben, dass wir ausbilden. Und wir haben genug Bewerbungen bekommen. Ich glaube, im Bereich Personalbeschaffung hatte ich selten so wenig zu tun wie seitdem. Daran merkt man das schon, dass es gibt viele Tischlereien hier im Umkreis oder viele Handwerksbetriebe und die Mitarbeiter, denen ist das wichtig. Also Gesundheit ist den Leuten immer wichtiger. Wenn man vor ein paar Jahren Leuten gesagt hätte, ja, wir machen exzellentes BGM, wüsste keiner, was das ist. Und das hat wirklich Auswirkungen. So bleibt man im Gespräch. Natürlich auch wird Marketing daraus auf jeden Fall. Aber das ist schön, also dass die Leute dann da so positiv auch ja drüber sprechen. Wir von Leuten angesprochen wurden. Wie toll, ihr habt ne, diesen Preis gewonnen. Der ist wirklich also in bestimmten Kreisen auch sehr geläufig. Also die Leute wissen, was das bedeutet. Wir wussten es am Anfang nicht, als wir den gewonnen haben. Ja, es ist ein schönes Feedback auf jeden Fall. Das freut uns total.
Stichwort Marketing. Was haben Sie aktiv gemacht, damit das auch wirklich bekannter wird, dass Sie diesen Preis gewonnen
haben? Ja, wir sind damit in Werbung gegangen, also über Social Media. Ja, über Zeitungen auch noch wirklich haben wir das beworben.
In Zeitungen nicht, aber Social Media, das ist ja dein
ganz
Bereich.
Ganz gut und, durchgegangen. Facebook,
Instagram, genau. Und es wurde dann sehr viel geteilt, halt auch von Firmen, die auch diesen Preis ja auch bekommen haben. Und was du ja auch gerade meintest, dass in bestimmten Firmengrößen ist das halt ein Riesending, was uns so gar nicht bekannt war. Und dadurch sind wir dann natürlich auch nochmal wieder, das ist dann dieses Marketing oder die Werbung dahinter, dass man dann im Grunde da immer wieder benannt wird und dann sind wir wieder beim BGM. Das Ganze ist eine schöne Sache, dass man sowas macht, aber was bringt das auch wieder, ne? Also im Tagesgeschäft. Das ist einmal für den Mitarbeiter selbst, dass er sagt, toll, was da für mich gemacht wird, oder Mitarbeiterin, was da für mich gemacht wird. Aber wir haben ja auch zum Beispiel den Punkt mit den Krankentagen. Das ist auch ein Punkt, dass wir ja, im Grunde dann nicht nur nach außen hin einen Auftritt haben, dass Gesundheit da ist, sondern wir haben eine deutlichste Reduzierung von Krankentagen. Da kann man nicht sagen, dass wir dem Kollegen sagen, du bist nicht krank, du musst trotzdem kommen, sondern das ist ja im Grunde, dass wir sogar dem Kollegen morgens angucken alle in die Augen schauen, fahren mal lieber nach Hause. Ne? Oder und wir sind tatsächlich unter 7 Tagen im letzten Jahr und auch im Schnitt der letzten Jahre gewesen. Also es ist jetzt nicht ein Ausreißer gewesen, Corona bereinigt, muss ich natürlich sagen.
Ja, genau. Nee, auch was mein Vater gerade sagte, wie ist es am Erfolg beteiligt? So Geschichten wie BGM, das bringt ja in erster Linie keinen Umsatz. Wie macht sich das vielleicht nachher aufs Unternehmensergebnis bemerkbar? Oder auch, wie gut kommt das an? Und was wäre, wenn ich es vielleicht nicht mache? So diesen Vergleich zu haben, das ist total schwierig. Es ist ja oft so, dass Leute nicht direkt auf einen zukommen und sagen, das ist toll, das ist toll, das ist toll. Das ist menschlich, das ist normal. Das schönste Feedback, was wir dafür dann eigentlich kriegen können, ist halt eben diese geringe Fluktuationsquote, die wir haben. Und diese Leute, die dann gegangen sind, sind aber auch nie gegangen. Und das wurde auch immer ganz offen kommuniziert. Gerade in solchen Gesprächen fragen wir auch, okay, wenn du gehst, hast du irgendwas, ne, wo wir uns verbessern können? Warum möchtest du gehen? Also wir versuchen das ja auch irgendwie, so positive Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und das sind aber immer Menschen gewesen, die sich beruflich komplett verändert haben, in eine ganz andere Richtung gegangen sind, weggezogen sind, wie auch immer. Und daran sieht man eigentlich, dass das, was wir machen oder in dem, was wir machen, dass wir da schon echt gut sind, würde ich mal behaupten.
Oder auch die Zahl, Sie sagten das gerade, 7 Kranktage, der IKK-Durchschnitt liegt bei roundabout 13 Tagen. Also auch, ich meine, das ist ja allein schon eine Aussage. Ne?
Ja, genau. Und das da sieht man es ja auch dran. Ne? Das ist, das, also was heißt funktioniert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern dass wir da im Prinzip doch ein bisschen stärker rangehen und schauen, was wir verbessern können, welche Möglichkeiten da sind. Und das ist, oder das kostet halt auch alles jetzt nicht viel Geld. Ne? Das sind im Grunde Dinge, die man einfach abstimmen kann. Also ich finde selbst das BGM, da hat man so viele Möglichkeiten mitzumachen und die Unternehmen, die einen da unterstützen. Vielleicht auch dazu, wir lassen jedes Jahr einen Energieeffizienzberater durch das Unternehmen laufen und jedes Jahr einen Ressourceneffizienzberater durch den Betrieb laufen. Immer jedes Jahr einen anderen, damit man auch wirklich eine Information bekommt. Und da werden zum Beispiel, wie gehe ich mit Ressourcen um? Welche Arbeitsweisen liegen vor? Wo kann man welche Verbesserungen machen? Also auch fremde Leute hier reinlassen, dass sich das anschauen und Dinge, die man dann da vielleicht auch verbessern kann. Akkuschrauber, wie der Schlag des Akkuschraubers im Handgelenk ist oder so komische Dinge, über die man vielleicht gar nicht nachdenkt. Aber wenn dann da einer ist, der sich damit auskennt und sagt, das kannst du verbessern, ja, warum nicht?
Im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, da hatten Sie ja auch schon einiges erzählt, was man so für den körperlichen Bereich machen kann. Aber dazu gehört ja auch der Bereich der Psyche, wie Sie vorhin erwähnt hatten. Welche Maßnahmen haben Sie denn in diesem Bereich umgesetzt?
Ja, Psyche ist ja auch immer ein sehr breites Thema, würde ich mal so sagen. Aktuell haben wir auch super Kurse wieder laufen, auch gemeinsam mit der Krankenkasse. Wir hatten vor geraumer Zeit noch einen Vortrag über Stressmanagement, wo wirklich ein Psychologe auch kam und erzählt hat oder den Leuten das so ein bisschen nahegebracht hat, wie geht man mit Stress um, wie hole ich mich selbst aus Stresssituationen raus, was ist eigentlich Stress, wo fängt bei mir Stress an, das ist ja komplett individuell, dass die Leute da so ein bisschen in sich hineingehen, sich selbst reflektieren. Wir hatten Ernährungsberatung, die jetzt auch zum Ende des Jahres wiederkommt. Das machen wir auch sehr, sehr regelmäßig. Gesunde Ernährung, gerade am Arbeitsplatz. Früher waren es immer die Brote, die geschmiert wurden, die es dann zum Frühstück und zum Mittagessen gab. Und wie kann man das vielleicht auch noch so ein bisschen anders gestalten, gesünder gestalten? Was ist gesunde Ernährung? Das sind ja auch immer Dinge, die man hinterfragen muss. Wir hatten auch einen super spannenden Beitrag zum Thema Teambuilding, wo wir auch aktiv, das war total witziger Moment. Wir saßen in der Werkstatt und mein Vater lief am Fenster vorbei, guckte nur rein, winkte, guckte auf den Tisch, vom Gesicht her total entsetzt und ist wieder gegangen. Und hab ich mir innerlich schon gedacht, okay, da kommt gleich eine Rückfrage. Wir haben nämlich Legosteine gebaut. Ja, das waren mehrere Gruppen, pro Gruppe irgendwie 10 Mitarbeiter. Jeder sollte sich und seinen Arbeitsplatz bauen, dann auch kurz dazu erklären, musste jeder einzeln aufstehen, wieso, weshalb, warum ist der jetzt genau so gebaut und was ist eigentlich meine Funktion. Und die mussten wir dann als Gruppe zusammenstellen, also den Betrieb quasi nachstellen und halt auch eben Brücken bauen zu den anderen Arbeitsplätzen. Und in dem Moment hat das jeder, ich auch, belächelt so ein bisschen. Aber sowas hat dann irgendwie unterbewusst Wirkung. Ich weiß nicht, ob man generell ein Mensch dafür sein muss, der dafür empfänglich ist. Aber ja, das war super cool. Also wirklich. Und das sind vielleicht diese kleinen Dinge, die...
Die Dinge, die muss man als Unternehmer einfach mal laufen lassen.
Ja.
Und nachher mal fragen, das müssen wir ja doch mal
die kurz erklären, was ihr da gemacht habt. Nee, aber war super witzig, hat auch so ein bisschen zur Aufheiterung im Team beigefügt. Nee, ist schon, solche Dinge machen wir halt viel. Also die halt eben nicht physisch sind in dem Moment.
Und den Leuten ist vielleicht auch den Mitarbeitern bewusster geworden, das Team vielleicht nochmal bewusster geworden dadurch. Hatte das auch diese?
Definitiv, ja. Und vor allem, was auch mal so nett ist, wenn man dann, wir haben bewusst bei der Zusammenstellung der Gruppen, bei den einzelnen Thematiken, ob es jetzt Ernährung ist, Stressmanagement oder wie auch immer, haben wir bewusst immer versucht, insofern es möglich ist, die Gruppen so zusammenzustellen, dass ich jetzt nicht in der Gruppe bin mit meinem direkten Nachbarn, also Arbeitsplatznachbarn, wenn ich so sagen darf, sondern halt wirklich auch mal vielleicht Leute, die sich im normalen Berufsalltag gar nicht so unterhalten oder gar keine direkte Bindung zueinander haben, einfach um die auch nochmal so ein bisschen in Austausch zu bringen und die so ein bisschen miteinander zu vernetzen, um halt eben dieses Teambuilding einfach nochmal mehr zu fördern.
Herr Balzdring, die Optimierung der Betriebsabläufe, Teambuilding, Gesundheitsmanagement, Sie haben wahnsinnig viel gemacht. Wenn sich jetzt andere Betriebe auch auf so einen Weg begeben wollen, was würden Sie denen raten? Sie hatten gesagt, Sie haben sich auch in ganz vielen anderen Betrieben was angeguckt. Dürfen Betriebe auch bei Ihnen vorbeigucken und sich was angucken, ohne jetzt oder beziehungsweise in der Hoffnung, dass jetzt nicht jeden Tag hier jemand auf der Matte steht?
Genau, also grundsätzlich auf alle Fälle, denn ich bin ja selbst durch Betriebe gegangen, ne, und habe mir das angeschaut. Man kann nicht alles auf alle rückspiegeln. Das heißt also auch Gespräche, die ich jetzt hier habe, Betriebsführungen, die ich habe, das ist so, alle, die das jetzt hier hören und mitbekommen, das ist egal, was ihr da macht. Also seid ihr Tischler, seid ihr Elektriker, seid ihr Metallbau, seid ihr, halt, ich habe gerade mal gesagt, Dentallabor, völlig egal. Jeder kann aus bestimmten Dingen Sachen rausnehmen. Wenn jemand zu mir im Betrieb kommt und sagt, das hast du toll gemacht, wie hast du diese Dinge umgesetzt, dann sage ich einfach, charakterisiere deinen Betrieb, schau, wie dein Betrieb aufgebaut ist und hol dir Punkte heraus, die man umsetzen kann oder machen kann. Und ganz wichtig, hol dir externe Hilfe dazu, denn da gibt's, ich habe ja gerade schon mal gesagt, ganz kluge Köpfe da draußen und gerne hierher kommen. Ich bin da ganz offen. Ich weiß selbst, wie aufwendig bestimmte Dinge sind, umzusetzen. Aber die konnte ich auch nur machen, weil ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kenne. Ich bin in der vierten Generation. Die meisten kennen mich halt von als Dötzgen. Wir haben hier Mitarbeiter, die schon weit über 40 Jahre hier bei uns im Unternehmen sind. Und dass da die Ansprache eine gute ist, also das Kollegiale halt unter uns. Und das ist halt das Besondere. Und deswegen, jeder, der das machen möchte, nicht sagen so, ich mache jetzt hier Tabula Rasa, sondern welche Dinge sind bei mir vielleicht, die jetzt in Frage kommen, sprecht das mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, redet mit den Kolleginnen und Kollegen, holt euch externe Hilfe dazu. Und das ist zum Beispiel keine Zeit. Das ist vielleicht ein Tag, vielleicht mal ein halben Tag, vielleicht mal 2-3 Stunden. Und meine Termine, wenn ich irgendwo da in Leipzig oder Stuttgart irgendwo im Firmen gewesen bin, kam eigentlich dadurch zustande, dass ich Termine dort hatte oder privat unterwegs war und ich dann einfach so Betriebe gesucht habe. Und die machen das alle. Also da, ich bin nie irgendwo auf den Betrieb gestoßen und gesagt, was wollen Sie denn jetzt? Man muss halt nur einfach mal nett anfragen oder wenn man auf einer Messe ist und man sieht, das ist ein Metallbaubetrieb, einfach mal fragen. Das kann man machen, genau.
Ganz zum Schluss noch, Sie hatten das ganz zum Anfang auch schon gesagt, 2025 steht für die Firma Palstring ein großes Jubiläum an. Sie feiern 100-jähriges Bestehen. Ist da was Besonderes geplant und wie geht's denn danach eigentlich weiter? Wie ist so Ihr Blick in die Zukunft?
Um die Feier, was wir da feierlich machen, die Frage geben wir direkt an den Partyausschuss. Kontaktieren so das Partyausschuss weiter.
Lass uns überraschen. Nein, wir machen schon was Schönes.
Ja. Genau, aber also mein Urgroßvater hat ja das Unternehmen gegründet und ursprünglich komme ich aus Bentheim. Bentheim ist etwa 30 Kilometer von hier entfernt. Das war damals die Firma Treppe, sind dann rübergegangen, mein Großvater als der Firma Palzring hier nach Steinfurt. Und das war ja 1925, 100 Jahre. Wir sind jetzt gerade in Planung eines Neubaus, Anbaus, also Produktionserweiterung und Ausstellungsneubaus. Das soll eigentlich so auch mit unserer Highlight werden. Und da natürlich auch eine richtig schöne große Feier und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Familien, aber auch hier für Steinfurt. Da wollen wir schon was machen, sind mal gespannt. Und das Tolle ist ja im Grunde auch bei dem Ganzen, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, wir sind ein junges Team mit knapp 38 Jahren. Wir haben 5 Generationen an Bord, darf ich mal sagen, wie auch immer sich wie oder was entwickelt. Aber es sieht halt toll aus, es macht Spaß. Kolleginnen und Kollegen sind voll dabei. Und die 100-Jahr-Feier, das wird schon, ich will jetzt nicht sagen Partyjahr, aber gezielte Nadelstiche werden wir in dem Jahr setzen.
Ja, Frau Palzring, Herr Palzring, dann drücken wir dafür, für die Feier und auch für die nachfolgenden 100 Jahre einfach schon mal die Daumen. Und natürlich, wie Sie sagten, das auch kontinuierliche Optimierung und kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird sich fortsetzen.
Ja, hat uns total gefreut, ein Teil jetzt von dem Podcast zu sein. Ich selbst habe sonst immer nur als Zuhörer gehört. Jetzt das erste Mal hier vor einem Mikro zu sitzen, ist auf jeden Fall spannend. Und ja, ich freue mich.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Für Fragen, Anregungen, Feedback, Themenvorschläge gibt es wie immer unsere E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
In der Lauschwerkstatt.